온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum 260. Onda Info. Wir starten heute mit der ungeklärten Situation des Ley de Caducidad. Das uruguayische Gesetz verunmöglicht bis heute die umfassende strafrechtliche Verfolgung der Schuldigen der Militärdiktatur, aber vielleicht nicht mehr lange. Das bleibt noch abzuwarten. Im Anschluss beglücken wir euch dann mit einer neuen Ausgabe unserer Serie Sprachen und Dialekte Lateinamerikas und der Karibik. Heute geht es um das Thema Lunfardo. Danach haben wir für euch recherchiert über die Einführung des Digitalfernsehens in Chile und abgerundet wird das Onda Info durch einen Beitrag über Guerrero, den Bundesstaat Guerrero in Mexiko und seine rebellischen Bewohner. Außerdem geht es hier auch um Abel Barrera, den zukünftigen Amnesty-Preisträger. Nun viel Spaß beim Zuhören, kommt gut durch den Tag oder die Nacht. Eure Ondistas.
Como el aire que respiras, vital.
No sobra una ley. Wir haben ein Gesetz zu viel.
Como vivir sin la mentira, vital. Como la tierra libre, vital.
Seit 1985 treffen sich alljährlich am 20. Mai tausende Menschen in Montevideo zu einem Schweigemarsch, um an die Verschwundenen, die Desaparecidos, der Militärdiktatur zu erinnern. Dieses Jahr besteht nun schon zum dritten Mal in der Geschichte Uruguays die Hoffnung darauf, dass das Ley de Caducidad annulliert wird. Ein Gesetz, welches die allgemeine rechtliche Aufarbeitung der Militärdiktatur und die damit verbundene Strafverfolgung bis heute behindert. Der Dokumentarfilm No sobra una ley, Wir haben ein Gesetz zu viel, erzählt die Geschichte der Anstrengungen, dieses Gesetz rückgängig zu machen. ...1989 kam es zur ersten Volksabstimmung über die Annullierung des Gesetzes. Die Protagonisten des soeben gehörten Spots für die Abschaffung des Ley de Caducidad erinnern sich.
Fue muy dura la campaña, porque fue muy dura la campaña de los que querían...
Muy sucia.
Die erste Kampagne war sehr hart und auch schmutzig. Es wurden Bilder von Panzern gezeigt. Sie taten alles Mögliche, um die Leute zu ermutigen. Ihnen klarzumachen, dass entweder der Kommunismus oder die Militärdiktatur zurückkehren werde, wenn sie für die Annullierung des Gesetzes stimmten.
Nachdem die erste Abstimmung scheiterte, kommt es 20 Jahre später zur zweiten Volksabstimmung. Im Vorfeld werden die nötigen Unterschriften gesammelt, Festivals und Informationsveranstaltungen organisiert. Konzerte und Theaterstücke thematisieren die Militärdiktatur und ihre Folgen und es werden Bücher zum Thema herausgegeben. Marco Algorta, Herausgeber des Buches Las Palabras que Llegaron, erinnert sich an folgende Situation.
Bei unseren Buchvorstellungen in verschiedenen Departments haben wir festgestellt, dass nur stark politisierte Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. In Tacuarembó zum Beispiel bin ich von einer Präsentation losgezogen, um Broschüren zu verteilen, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und sie wussten nicht, wovon ich redete.
Desinformation, mangelnde Fähigkeit zur Empathie mit den Verschwundenen und ihren Angehörigen sowie die fehlende parteipolitische Unterstützung werden in dem Dokumentarfilm als einige der Gründe angegeben, warum auch die zweite Volksabstimmung scheiterte.
Vital, como el aire que respiras, vital.
Viele Aktivistinnen können nicht nachvollziehen, dass das Recht der Angehörigen, zu erfahren, was aus ihren Kindern, Eltern, Tanten, Omas und Opas geworden ist, zur Abstimmung steht.
Pero no solo que siguen siendo desaparecidos, sino que
Es ist nicht nur, dass sie weiterhin verschwunden sind, sondern auch, dass die Menschen, die sie suchten, von uns gegangen sind, ohne zu wissen, was aus ihnen geworden ist. Erste Gatti zum Beispiel ist vor kurzem gestorben, ohne herausgefunden zu haben, was mit ihrer Tochter geschehen ist.
Como conciencia de unidad y ante el abuso del poder, la rebeldía.
Y lo que pasa es que es una cuestión atemporal. No es.
Es ist so, dass es eine zeitlose Angelegenheit ist, die nicht verjährt. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Frage der Menschenrechte, eine von Straflosigkeit, Gerechtigkeit und Erinnerung.
Die dritte Hoffnung besteht nun in der Einigung der uruguayischen Regierung, das Gesetz aufzuheben. Die Abstimmung wird am 19. Mai stattfinden, aber noch ist unklar, wie das Ergebnis aussehen wird. Nur wenn die Frente Amplio-Regierung geschlossen auftritt, kann eine Mehrheit erreicht werden und damit auch eine Gesetzesänderung. Zurzeit steht die angestrebte Mehrheit allerdings auf sehr wackeligen Beinen. Aber vielleicht sind einfach aller guten Dinge drei und es kommt zur dritten und hoffentlich zur letzten Volksabstimmung über die Abschaffung des Ley de Caducidad.
Y ojalá algún día esa ley que nos está sobrando deje de sobrarnos.
Onda Serie.
Ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos.
Also Tango ist für mich wunderschöne Musik. Aber mit dem Verstehen der Texte ist es so eine Sache. Ähnlich ging es mir, als ich mich das erste Mal in Buenos Aires in einer Gruppe von munter drauf losplappernden Porteños befand. Ich schickte innerlich alle Spanischkurse zum Teufel und versuchte Lunfardo zu lernen, die Sprache des Tangos. Ich recherchierte. Lunfardo ist also eine Art Soziolekt und ursprünglich eher eine Männersprache. Aha. Jedenfalls brachten die vielen Einwanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Buenos Aires kamen, ihre europäischen Sprachen mit. Es handelte sich hauptsächlich um Männer, aus bäuerlichen Berufen sowie Ungelernte, die jedoch im feudalen System der Großgrundbesitzer in Argentinien keinen Platz und keine Arbeit fanden. So blieben die meisten von ihnen in der Nähe des Hafens von La Boca in Buenos Aires. Arbeitslosigkeit, Heimweh, Armut, Verzweiflung und Kommunikationsprobleme bildeten die Gemeinsamkeit der neuen Unterschicht. Spanisch beherrschten nur wenige der Einwanderer, sodass die Menschen zur Vereinfachung Wörter aus der eigenen Muttersprache entnahmen und sie dem Spanischen anpassten.
El rey de los pobres, al hablarte de la herencia de papá. De un asilo construido para los pobres y mi auto de paseo cadilla.
Eine ganz besondere Bedeutung für den Lunfardo hatte argentinische Tango. In den Liedern besang die Unterschicht das tägliche Leben. So manifestierte sich Lunfardo als Milieusprache bis heute. Nur dass er heute von viel mehr Menschen und sozialen Gruppen in Argentinien und Uruguay gesprochen wird. Aber halt, eher zu sagen, ist eigentlich nicht ganz richtig. So viele Milieus bzw. Gruppen, wie es gibt, fast so viele Lunfardos gibt es auch.
Lunfardo es una manera de hablar.
Es ist eine spezielle Art zu reden, die nicht im Wörterbuch steht. Jede Gruppe hat ihren eigenen Lunfardo. Okay, einige nicht, aber wir schon.
Cada grupo de gente que es más o menos parecida tiene su propio Lunfardo. Algunos no.
Wir, das sind ein paar Leute, die im Flussdelta Tigre leben, außerhalb von Buenos Aires. Und Valeria, die ebenfalls dort lebt, war sehr geduldig dabei, mir die ganz wichtigen Wörter aus dem Lunfardo näher zu bringen. Lektion 1. El teje oder tejer.
Tejer es un verbo que es para hacer un pullover o para hacer algo que tiene que ver con tela.
Tejer bedeutet eigentlich flechten oder weben, aber wir benutzen es dafür, wenn wir jemanden von etwas überzeugen wollen oder auch verführen. Tejer ist so wie chamuschar.
Y tejer a alguien también es como chamuschar a alguien. Tejer a alguien es ir seduciendo a alguien y es una forma de decir nuestra.
Pero también viene del ámbito travesti, gay, ¿por qué? Sí. ¿O qué es?
Y porque nuestro ambiente gay es de tejer mucho.
Ah, ja. Jetzt habe ich aber noch ein Wort gehört, was ich nicht verstehe. Lektion 2. Chamuschar.
Chamuschar viene de la época del tango, lo usamos todos. Tiene que ver con otra, o sea, meter el perro, hacer el verso, que es todo lo mismo.
Chamuschar kommt aus dem Tango. Es bedeutet etwas Ähnliches, jemanden von etwas überzeugen, was die Person nicht will. Oder auch jemanden erobern.
Chamuschar bien, chamuschar mal, chamuscho al fin.
Aber noch mehr als durch Erklärungen oder Recherchen lernt Mensch Lunfardo durch Zuhören und insbesondere durch den Tango. Hören wir also nochmal eine der ganz großen Tango-Stimmen Argentiniens, Tita Merello, in deren Lieder der Lunfardo eine ganz eigene Note bekommt.
Para la época, quizá una mujer cantante de tango fue grosso, es grande, importante.
Grosso también es de Lunfardo.
Sí, claro, más vale.
Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar.
Am 6. April verabschiedete die chilenische Abgeordnetenkammer ein neues Gesetz, welches die Einführung des Digitalfernsehens regeln wird. Denn in den kommenden Jahren soll die analoge Signalübertragung Datenströmen aus Nullen und Einsen weichen. Eigentlich eine recht technische Angelegenheit und wer interessiert sich schon für Normen und Lizenzverträge am Ende der Welt? Da scheint jedes umfallende Alpaka spannender. Auch in Chile selbst werden der Bevölkerung Details erspart. Die chilenischen Medien schwärmen kritiklos von noch schärferen Bildern, satteren Farben und einem fesselnden Surround-Sound. Doch was ist mit der Programmvielfalt? Böte eine Digitalisierung nicht ebenso Platz für ein paar neue Sender? Ein gutes Dutzend chilenischer Community-TV-Sender fordert das seit Jahren. Sie streiten für eine rechtliche Anerkennung und eigene Frequenzen. Aber wurden diese Forderungen auch bedacht zwischen all dem Double-HD Full Real Surround 7.1 Getöne? Wir vom Onda Info haben nachgefragt bei Chiara Saiz Baeza, ihres Zeichens Medienaktivistin und kritische Forscherin, die mit der chilenischen TV-Landschaft bestens vertraut ist. Chiara, für die Hörerinnen in Deutschland stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, warum sie sich überhaupt für dieses Thema interessieren sollten. Warum ist die Digitalisierung des TVs in Chile denn so ein wichtiges Ereignis?
Zunächst mal ist es wichtig, die Digitalisierung als kontinentales Phänomen zu begreifen. Das passiert im Moment in ganz Südamerika. Die Digitalisierung der per Zimmerantenne empfangbaren TV-Frequenzen hat da eine viel größere Bedeutung als in Deutschland. In Europa ist Kabelfernsehen einfach viel verbreiteter.
Aber was ist nun das eigentliche Problem in Chile?
Also hier ist die Konzentration kommerzieller Medien einfach erdrückend, sowohl in Presse, Radio und Fernsehen. Im Vorfeld der Digitalisierung haben sich bereits viele neue Akteure ins TV-Geschäft eingekauft. Time Warner beispielsweise hat den Kanal übernommen, der bis letztes Jahr dem heutigen Präsidenten Chiles, Sebastián Piñera, gehörte. Insgesamt lässt sich ein starkes Lobbying der großen Privatsender beobachten, die versuchen, ihren Einfluss auch im digitalen Spektrum zu erhalten. Die wollen eben ihre Marktanteile schützen, die Privilegien der letzten 20 Jahre erhalten.
Aha, und das heißt dann wohl in etwa, dass eine größere Programmvielfalt vielleicht gar nicht zustande kommt, oder? Also scharfe Bilder statt neuer Kanäle und am Ende heißt es dann wieder, aber für euch ist leider kein Platz mehr. Ist das so?
Also konkret lässt sich Folgendes beobachten. Kommerzielle TV-Sender haben bereits vor einer Abstimmung des Gesetzes neben ihren analogen auch digitale Lizenzen zugesprochen bekommen. Sie dürfen dank eines Präsidialdekrets bereits ein zusätzliches digitales Signal senden, obwohl es noch gar kein Gesetz dafür gibt. Im Klartext heißt das, sie haben ohne eine öffentliche Ausschreibung neue Frequenzen geschenkt bekommen. Und das bedeutet natürlich weniger Platz für neue Sender, die erst später eine Lizenz beantragen können.
Aha, und genau diese Vorabvergabe von Frequenzen für große Sender ist ja damit begründet worden, dass die so eine Art Helfer spielen bei der Umsetzung der neuen Sendenorm, eine Art Experiment zeitlich befristet. Ist das wirklich so?
Das stimmt nicht. Diese Lizenzen wurden unbefristet vergeben. Die sollen auch nie öffentlich ausgeschrieben werden. Alle anderen Sender jedoch, die eine Ausschreibung im Rahmen des neuen Gesetzes mitmachen werden, erhalten nur Lizenzen von 5 bis 20 Jahren. Hier sieht man ganz gut, dass die Regeln einfach nicht die gleichen für alle sind.
Okay, und was tun die Community-TVs nun dagegen? Es gibt ja immerhin 15 Sender, die auch ohne Genehmigung inzwischen Lokalfernsehen machen und die eigentlich gehofft haben, nun auch rechtlich anerkannt zu werden im Rahmen dieser Digitalisierung. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also seit 2008 sitzen diese Community-TV-Sender mit an einem runden Tisch, der die Interessen der Zivilgesellschaft bei der Digitalisierung vertreten soll. Da treffen Menschen mit ganz unterschiedlichen Zukunftsvisionen aufeinander. Regionalsender, Bildungsfunk, Kultursender und eben auch Community-TVs. Diese Gruppen waren sich anfangs nicht sonderlich grün, haben sich aber inzwischen auf gemeinsame Positionen verständigt. Das ist extrem wichtig, denn nur so können sie dem Lobbying der großen Privatsender etwas entgegensetzen. Inzwischen sind sie auch von den verschiedenen Kommissionen des Parlaments gehört worden.
Und diese gemeinsame Position, wie sieht die denn genauer aus? Gibt es da so eine Formel, die alle teilen, die alle verbindet?
Ich sehe da vor allem ein Ergebnis dieses gemeinsamen Lernprozesses. Alle beteiligten Gruppen wollen eine Ausweitung des Rechts auf Kommunikation seitens der chilenischen Bevölkerung. Die Bürgerinnen werden bisher leider nur als Konsumenten wahrgenommen, so wie sich das die Privatsender wünschen. Und dagegen wird nun endlich gemeinsam mobilisiert. Die Community-Radios beispielsweise unterstützen inzwischen die Bewegung für kostenloses Digital-TV. Und umgekehrt treten diese nun auch für rechtlich weiterreichende Garantien der Community-TVs ein.
Also, das heißt dann wohl, es gibt tatsächlich noch Hoffnung, was die Sendervielfalt in Chile angeht, wie wir jetzt gehört haben. Wir werden auf alle Fälle an dem Thema dranbleiben. Eine zweite Abstimmung im Senat steht ja auch noch aus. Ich glaube, im Moment ist es vor allem ganz wichtig, diese wenig transparente Frequenzvergabe zu stoppen, die da jetzt im Vorfeld abläuft, bevor dieses Gesetz überhaupt in Kraft tritt, ne? Also Chiara, vielen Dank nochmal für deine Zeit und von uns noch eine letzte Frage. Wo können sich denn Hörerinnen aus Deutschland weiter zu dem Thema informieren oder auch direkt Kontakt aufnehmen mit chilenischen Community-TVs, um die zu unterstützen?
Also was den runden Tisch angeht, da gibt es eine Webseite, die heißt www.ciudadaniatv.cl. Da werden alle Forderungen erklärt und man kann auch als Nicht-Chilene online eine Petition unterschreiben. Und dann kann man natürlich auch direkt auf einzelne Community-Sender zugehen. Die organisieren eine gemeinsame Vertretung, die sich Red de Televisoras Populares nennt. Auch diese Adresse findet man im Internet. Einfach mal reinschauen. Es sind spannende Projekte und sie haben unsere Anerkennung und Unterstützung mehr als verdient.
personal, lo voy a decir. Algo personal, tengo cosas que sacar. Algo personal, tengo espinas en el corazón. Y es que todavía la razón no pude encontrar. Caras atrapadas en la imagen del televisor. Te hacen espectador, ser humano opresor. Presa cazador por la lucha de la involución. Solo es otra invasión, bajando un escalón en el eslabón. Que tierra nos espera, perdido, dividido en esta falsa frontera. No hay escalera para el infiel que no lo quiera. Solo somos abejas sirviendo al rey de la colmena.
Donde ahorrar dinero para mantener mi hijo no hay, pero no, no.
Wie soll man das Geld zusammenbekommen, um die Kinder zu unterhalten? Hier gibt es keine Arbeit und die Regierung hilft nicht. Sie schickt zwar Dünger, aber davon müssen wir die Hälfte selbst bezahlen.
La mitad precio abono estoy pagando echándose aquí.
Mauricio Montealegre ist wenig optimistisch, wenn es um sein Dorf Mininuma geht. Das Klima ermöglicht nur eine Ernte im Jahr, der Mais reicht höchstens 4 Monate. Kaum Tortillas, keine Bohnen, kein fließendes Wasser. Hier in den indigenen Gemeinden des südmexikanischen Bundesstaates Guerrero mangelt es an allem. Nur die wenigsten Häuser haben festen Boden, die meisten Einwohner sind Analphabeten. Fast die Hälfte ist unterernährt. Vor dem Gemeindehaus haben sich an diesem Nachmittag einige Männer versammelt. 4 Mitarbeiter des Menschenrechtszentrums Tlatchinolland sind gekommen. Gemeinsam mit den Einwohnern wollen sie besprechen, wie der Bau der Latrinen vorangeht. Die Aktivisten aus der 3 Autostunden entfernten Provinzhauptstadt Tlapa unterstützen das Vorhaben, denn auch für sanitäre Anlagen fehlt in Mininuma das Geld. Bereits vor 2 Jahren halfen sie, als es galt, eine Gesundheitsstation aufzubauen. Mehrere Kinder waren damals gestorben, weil sie nicht rechtzeitig behandelt wurden. Die Bewohner forderten eine ärztliche Mindestversorgung, doch die Regierung reagierte nicht. Also kümmerten sich die Menschenrechtsaktivisten. Tlatchinolland-Gründer Abel Barrera Hernández.
Ese vacío que ha generado el mismo Estado se ha ido cubriendo, ¿no?
Der Staat hinterlässt eine Lücke und die müssen wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort ausfüllen. Es gibt keine staatlichen Mechanismen, um zum Beispiel die Probleme mit der Landwirtschaft in den Griff zu bekommen. Und das schafft soziale Konflikte.
Guerrero ist eine der ärmsten Regionen Mexikos. Vor allem die 17% Indigenen leben unter extrem schlechten Bedingungen. Viele migrieren in die USA oder verdingen sich als Saisonarbeiter auf den Plantagen im Norden des Landes. Doch zugleich sind die Bewohnerinnen und Bewohner hier seit langem sehr rebellisch. Schon in den 70er Jahren kämpften Lehrer für ihre Rechte, Bauern organisierten sich gegen Großgrundbesitzer, in den Bergen agierte die Guerilla.
Era una lucha, decían ellos, la lucha de los pobres, ¿no? El partido de los pobres, así se llamaba este grupo guerrillero.
Das war der Kampf der Armen. Die Partei der Armen, so nannte sich damals die Guerilla. Und wie die kommunistische Partei bezog sie sich aufs Proletariat. Man wollte sich nicht durch ethnische Fragen durcheinanderbringen lassen. Der Klassenkampf stand im Vordergrund. Indigene wurden nicht als politische Subjekte betrachtet.
Los pueblos indígenas no eran actores, pues no se les consideraba como sujetos políticos también.
Mit dem Aufstand der Zapatisten im Bundesstaat Chiapas im Jahr 1994 änderte sich das. Auch in Guerrero kamen Forderungen nach indigenen Rechten auf die linke politische Tagesordnung. Der Theologe und Anthropologe Barrera gründete mit einigen Pfarrern der örtlichen Diözese in seiner Heimatstadt Tlapa das Menschenrechtszentrum Tlatchinolland. 25 Anwälte und junge Aktivisten und Aktivistinnen sind heute dort beschäftigt. Sie haben vor allem die Situation der indigenen Bevölkerung im Blick. Schon am frühen Morgen sitzen im Wartezimmer von Tlatchinolland zahlreiche Männer, Frauen und Kinder. Aus den entlegensten Dörfern sind sie gekommen, häufig haben sie stundenlange Wege hinter sich. Von den Menschenrechtsverteidigern erhoffen sie sich Hilfe, Ratschläge bei Landstreitigkeiten, Vaterschaftstests oder Problemen mit dem Großgrundbesitzer. Immer wieder klagen sie über Angriffe durch Soldaten, Polizisten und Kaziken, wie die örtlichen Machthaber genannt werden. Also legen sich die Aktivistinnen und Aktivisten von Tlatchinolland regelmäßig mit den Herrschenden an und werden entsprechend diskreditiert. Sie würden die Drogenmafia oder die Guerilla unterstützen, heißt es.
Siempre cargamos con esa estigma del gobierno de que estábamos nosotros respondiendo a otro tipo de intereses, ¿no?
Mit dieser Stigmatisierung durch die Regierung mussten wir immer leben. Doch in den 17 Jahren unserer Existenz haben wir gezeigt, dass wir ganz andere Interessen verfolgen. Eng verbunden mit der indigenen Bevölkerung verteidigen wir die Menschenrechte, klagen Rechtsstaatlichkeit ein und fordern, dass sich die Armee für Folter, Vergewaltigungen sowie illegale Kontrollen und Durchsuchungen strafrechtlich verantworten muss.
So auch im Fall von Valentina Rosendo. Ganz ruhig spricht die 26-Jährige heute von jenem 16. Februar 2002, der ihr Leben zerstörte.
Estaba yo lavando, llegaron 8 militares, 2 de ellos me violaron, me preguntaron sobre encapuchado.
Ich war gerade beim Waschen, als plötzlich 8 Soldaten vor mir standen. Sie fragten nach den Vermummten, den Aufständischen. Ich hatte Angst, denn sie trugen Waffen und drohten, alle im Dorf zu töten. Dann vergewaltigten mich 2 von ihnen.
So oft schon hat sie das erzählt. Die Angst, das Fieber, die Schmerzen danach. Wie sie zum Arzt ging, der sie nicht behandeln wollte. Und dass sie das Dorf verlassen musste und ihr Mann sie mit dem Kind sitzen ließ. Doch kein Polizist und kein Richter interessierte sich für ihre Geschichte. Nur im Menschenrechtszentrum fand Rosendo Gehör.
Ich vertraue ihnen. Sie haben mir über die ganzen Jahre geholfen und tun es bis heute.
Bis vor den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof zog sie mit Hilfe der Aktivisten. Dort gaben ihr die Richter im vergangenen August Recht. Nun muss der mexikanische Staat die junge Frau rehabilitieren. Ein großer Erfolg in einem Land, in dem Soldaten und Polizeibeamte immer wieder brutal gegen Zivilisten vorgehen und nur die wenigsten Menschenrechtsverletzungen strafrechtlich verfolgt werden. Barrera.
Valentina ist zu einer Frau geworden, die ihre Stimme erhoben hat und sich gegen ihre Peiniger stellt. Genau das ist unser Ziel, dass die Leute Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ihre Menschenrechte einklagen.
Für seinen Einsatz erhält der 51-Jährige den Menschenrechtspreis 2011 von Amnesty International Deutschland. Das bringt ein wenig Schutz für die ständig bedrohten Aktivisten. Doch Barrera betrachtet die Anerkennung mit gemischten Gefühlen.
Quienes merecen este premio son quienes han sufrido en carne propia.
Diesen Preis verdienen eigentlich diejenigen, die Folter und Misshandlung erleiden mussten. Jene, die auf dem Boden die Nacht verbringen und hungrig einschlafen müssen. Sie sind die Helden der Menschenrechtsarbeit. Diese Leute wird der Preis stärken und ich will mit ihnen teilen, was sie in diesen Jahren geschaffen haben.
Todos ellos son como los héroes de los derechos humanos. De algún modo quiero solamente compartirlo de lo que ellos han labrado a lo largo de sus años.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.